Ja, ich suche was für meine 17-jährige Tochter, die nicht so gerne liest.
Wo finde ich das Buch Gregs Tagebuch?
Ich glaube, ich brauche ein Kochbuch für Anfänger.
Also ich bin gestern im Auto gefahren und habe da einen Titel mitgekriegt. War irgendwas mit Freiheit und der Autor fing mit B an. Mehr weiß ich auch nicht.
Findet sich sicherlich was.
Der Bremen liest Podcast mit Autorinnen und Autoren unterwegs in Bremer Buchhandlungen. Ihre Gastgeberin Katrin Krämer.
Der Bremen liest Podcast macht sich heute ganz klein, denn wir sind bei Gretel Sattler in der Schwachhauser Heerstraße Nummer 13. Eine nicht nur raumgrößenmäßig wirklich übersichtliche Buchhandlung, auch die Anmutung ist so minimalistisch, aufgeräumt, stylisch, gemütlich, auch wenn sich das vielleicht ein bisschen widerspricht, auf jeden Fall irgendwie auf den Punkt. Und das passt zu dem, was Henrik Werner über einen Zeitraum von 1,5 Jahren geschrieben hat, nämlich die Kolumne Müßiggang Bremen am Sonntag, die jeden Sonntag dann im Kurier am Sonntag erschienen ist und die es auch mit den passenden Karikaturen von Till Mette nun als Buch gibt. Henrik Werner, Sie sind ja nicht mehr beim Weserkurier, sondern in der Bremer Kulturbehörde tätig und ich weiß nicht, wie viele Gelegenheiten Sie noch haben, müßig zu gehen, aber führen gerade Ihre Müßiggänge auch gerne in Buchhandlungen?
Ja, unbedingt. Nachdem ich meine erste Schwellenangst nach dem Shutdown überwunden habe, die dazu führte, dass, sorry Frau Sattler, ich bei Storm eine der 12 Tüten vom Baum genommen habe und dann reingegangen bin, seitdem ist meine Schwellenangst dergestalt überwunden, dass ich hier also ganz freiwillig und wie Sie auch gesehen haben, sehr freudig reingekommen bin.
Ja, das ist ja eine Buchhandlung, die muss man auch finden. Liegt die auf Ihren Flanierwegen überhaupt oder ist das jetzt heute sowas wie eine Neuentdeckung?
Insofern eine Wiederentdeckung als früher, als ich in Schwachhausen gelebt habe. Jetzt wohne ich in der wilden, abenteuerlichen Neustadt. Ich relativ oft hier war oder auch in der Gegend. Das heißt, dieser Weg darüber, der ja auch in Richtung Bürgerpark führt, ist einer der Kontemplation und dem müßiggierischen Ausschreiten durchaus affiner.
Ja, und ich habe das Gefühl, Gretel Sattler, wer hier reinkommt, der hat auch vielleicht so ein bisschen einen ruhigeren Atem, weil er hier rein will. Der hetzt nicht mal eben so vorbei. So hatte ich den Eindruck neulich, als ich mal drin war, dass die Leute sehr gezielt kommen und auch so ein bisschen Ruhe mitbringen. Kann das sein oder drückt der Eindruck?
Nee, der drückt nicht. Das ist das, was die Kunden auch hier lieben, dass hier eine Ruhe herrscht, die auf sie dann übergeht. Also ich denke mal, dass wir das einfach auch so vermitteln, dass wir, ja, dass es bei uns ruhig zugeht, dass wir keine Hektiker sind, dass wir gut gelaunt sind, dass bei uns zwar gelacht wird, aber wir machen keinen Stress.
Sie haben ja jetzt auch schon das 23-jährige Jubiläum gefeiert, weiß ich nicht, aber hinter sich auf jeden Fall sind, also sowas wie eine Institution, kann man glaube ich sagen. Ich habe ehrlich gesagt keine Erinnerung mehr daran, was hier mal vorher in dem Laden war.
Wie alles hier in dieser Ecke war es auch dies ein Friseurladen. Als ich anfing, hatte ich im Umkreis von 800 Metern 16 Friseursalons, aber keine Buchhandlung. Ich dachte, okay, Friseur ist auch nicht mein Schwerpunkt. Als Gast ja, aber nicht zum Schneiden. Eine Buchhandlung ist in Ordnung.
Ich weiß nicht, ob ich mich getraut hätte, hierher zu gehen. Was hat Sie glauben machen, dass hier der richtige Ort ist?
Ich habe mir hier umgeschaut, geguckt, wer wohnt hier. Was ist das für ein Wohngebiet? Das ist ein attraktives, ist ein teures Wohngebiet. Du hast ein Publikum, was nicht jeden Weg nimmt, um in die Stadt zu gehen, sondern sich vor Ort versorgen will. Dies ist eben, wie Sie schon sagten, keine Bummelecke, sondern tatsächlich eine Versorgungsecke. Und da habe ich eine Lücke geschlossen, die vorher nicht da waren. Also eine Buchhandlung eben gab es zu der Zeit nicht. Es gab vor Jahrzehnten, ein Schulfreund von uns hat damals dort Bücher ausgeliefert. Also irgendwann in den 70er Jahren gab es hier mal eine Buchhandlung in der Ecke.
Ich finde es toll, hatten Sie gesagt, 16 Friseure ja. Und nichts anderes oder was?
Also gefühlt nichts. Also deswegen hatte ich auch damals, als ich hier anfing, hatte ich schon um kurz nach 8 meinen Laden auf, weil die Friseure alle um 7 Uhr anfingen. Und habe gedacht, jetzt kommst du in die Stadt und fängst um 8 morgens zu arbeiten an. Das hat sich ein bisschen verändert. Wir fangen jetzt um 10 an. Das finde ich eine Uhrzeit, die mir mehr liegt.
Das ist tatsächlich so. Ich glaube, Buchhandelskunden gehen nicht so früh Bücher kaufen. Ist auch meine Erfahrung. Ich kenne keine Buchhandlung, die eigentlich vor 9.30 Uhr öffnet. Wenn man sich jetzt hier so umguckt, ich habe es am Anfang gesagt, das ist alles ein bisschen minimalistisch und trotzdem hat man ja das Gefühl, es ist alles da. Also es gibt Regale mit Kinderbuchliteratur, wir sitzen jetzt davor, es gibt Bremensien, es gibt natürlich die große Literatur, es gibt Kochbücher, es gibt irgendwie alles. Henrik Werner, so vom ersten schon mal durchflanieren, fällt irgendwas auf, wo Sie sagen würden, ach, das fehlt mir aber?
Ihnen gleich, finde ich, das ist wie so ein Gedächtnispalast, wie so ein Theater der Erinnerung irgendwie aufgemacht, wo aus den attraktiven Segmenten so ein paar Appetitmacher, ein paar vertiefende Sachen. Und ich nehme an, dass trotz Ihrer puristischen Ästhetik man so manches auch bei Ihnen nachbestellen kann, dass das gewissermaßen eine Auswahl ist. Also mir fehlt nichts und ich finde es toll, dass drei herrliche Müßiggang-Bücher im Schaufenster prangen.
Danke, danke. Von der Auswahl ist es tatsächlich so, das ist das, wo ich sage, ja, der Kunde kommt rein und sieht es und freut sich, dass es da ist, sieht, hat eine Erinnerung, oh, das habe ich gern gelesen, aber das, was daneben steht, noch nicht. Und bei mir wird eben sehr viel bestellt, also als Besorgungsgeschichte, als eben als bewusste Alternative inzwischen auch für die großen Player, lieber beim Buchhandel vor Ort. Also das sind ganz viele, die, sag ich mal, bewusst politisch einkaufen und sagen, nein, ich will vor Ort kaufen. Und das haben wir auch besonders jetzt in der Corona-Zeit gemerkt, dass wir ein wahnsinnig gutes Stammpublikum haben, mit denen wir sozusagen die Zeit sehr, sehr gut überlebt haben.
Stimmt es eigentlich, dass so Titel solchen Literatur gewissermaßen wie Camus' Pest, wie Boccaccio's De Camerone und noch ein paar südamerikanische Titel so übermäßig auf einmal nachgefragt wurden. Das ist ja gleichsam eine Welle, dieser Hype, ne?
Ja, das fand ich auch ganz spannend. Also Camus de Pest war eine Zeit lang überhaupt nicht lieferbar. Rowohlt kam mit der Produktion nicht hinterher. Im März und April war Camus de Pest und Gedichte, die glücklich machen, waren meine absoluten Bestseller. Mhm.
Aber die Corona-Zeit war auch eine, wo sich bewahrheitet hat, klein, aber fix. Da haben sie, glaube ich, unglaublich schnell reagieren können und ihr ganzes Geschäftskonzept umgestellt, oder?
Ja, wir warten von einem Tag auf den anderen, sind wir zur Versandbuchhandlung mutiert, sind dann zu zweit ab mittags mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, haben ausgeliefert, hatten die ersten Tage wirklich mächtig Muskelkater, weil ich nicht so der sportliche Typ bin. Wir haben uns in kurzer Zeit, haben wir auch die Gegend sehr intensiv kennengelernt, die kuriosesten Ablageplätze für Bücher entdeckt, wenn sie es hinter diesem blauen nicht die blaue Tonne, sie sollten die rote Tonne nehmen und da reinigen. Also wunderbare Geschichten, was so viel von Vertrauen auch spricht, ne? Dass die Leute uns vertrauen, dass sie solche geheimen Orte uns verraten, wo man sagt, ja, alles gut verschließen und es geht nur abgeschlossen da und da. Es ging auch so.
Da wächst ja auch sowas wie eine neue Beziehung eigentlich, glaube ich, zwischen Kunden und kleinem Laden. Haben Sie sich neue Kundenschichten auch vielleicht dadurch erschlossen? Also Leute, die sagten, ach Mensch, Sie gibt es, das ist ja toll, ich komme jetzt mal öfter vorbei. Also macht sich das jetzt in der Nach-Corona-Zeit, das ist ja nicht, aber in der Zeit, wo man wieder in Läden gehen kann, noch bemerkbar?
Ja, macht sich bemerkbar. Ich habe einige an neuen Kunden gewinnen können, eben jüngere, wobei das ja in meiner Relation zu meinem Alter auch zu sehen ist, die eigentlich nur online, die dann gestanden haben, ja, eigentlich bestelle ich nur online, die in der Zeit aber ja den Buchhandel entdeckt haben, habe es von Kollegen auch schon gehört und Kolleginnen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Jetzt natürlich die spannende Geschichte, schafft man sie auch zu halten und dass sie dann tatsächlich Stammkunden bleiben.
Wenn wir schon über neue Käufer oder andere Käuferschichten reden, wie ist denn das überhaupt mit dem E-Book-Bereich? Ich erinnere mich, Henrik Werner, an eine Kolumne, in der es ging um die Verlagsvorschauen, um diese Berge der Neuankündigung, verbunden mit dem Gedanken, wie viele Bäume dafür sterben müssen. Da kommt man natürlich schnell auf das E-Book und das kann man sich ja eigentlich ganz schnell selbst im Netz runterladen oder kommen Leute zu Ihnen und bestellen E-Books.
Die gehen über unserem Shop, also wir haben eine Filiale sozusagen, das ist unser Online-Shop und über diesen Online-Shop werden die E-Books verkauft. Einige, die kommen dann hier, ach, ich brauche ja neue Bücher für meinen E-Book-Reader, was empfehlen Sie mir denn? Dann läuft die Empfehlung hier vor Ort, dann machen wir es hier auch eben gleich online und der Kunde kauft es dann über den Shop und lädt sie sich dann auch gleich runter.
Henrik Werner, wir kennen uns nicht gut, aber ich vermute irgendwie sowas wie einen Büchermenschen in Ihnen. Liest der Büchermensch Henrik Werner E-Books oder kann er sich damit nicht so richtig anfreuen?
Ich fürchte, ich bin ein aufrechter Kulturkonservativer in der Hinsicht. Das liegt aber auch an meiner mangelnden technischen Begabung. Ich habe immer, wenn ich einen Knopf sehe, Angst, den irgendwie falsch anzufassen. Deswegen, ich verfüge über eine beachtliche papierne Bibliothek.
Ich weiß auch nicht, die Fantasie, dass während andere Jungs in ihrem Alter träumten, Feuerwehrmann zu werden oder Polizist, dass sie vielleicht Buchhändler werden wollten. Kann das sein?
Ja, wie der Hannoveraner sagte. Tatsächlich war es so, ich bin in Bibliotheken sozialisiert worden. Ich habe Bücher hatte ich dann anfangs zumindest nicht so viel Geld und hatte dann, ich glaube, mit 10 die Sondererlaubnis zu den Erwachsenen zu wechseln. Da hatte ich dann alles ausgelesen und dann musste ich auf die Neuerscheinung warten, nämlich Literaturkritiker und Theaterkritiker geworden, um die immer an meiner Seite zu haben. Deswegen habe ich auch über Jahre, ehrlich gesagt, wenig gekauft, sondern viel diese Berge von Vorschauen durchgearbeitet, was ein Vergnügen ist, wie Sie, Frau Sattler, wissen, aber manchmal auch ziemlich harte Arbeit, oder?
Ja, beides, definitiv. Inzwischen gibt es diese Vorschauen eben auch elektronisch, nicht, dass man diese Berge mehr hat, die neben einem stehen. Das ist sonst immer vor Weihnachten, hat man so das nach einem Meter, nach anderthalb Meter, jetzt muss ich einen neuen Stapel, das waren so 3 bis 3,5 Meter, wo du dachtest, okay, die packst du nach Weihnachten aus. Und das ist natürlich jetzt elektronisch und man blättert elektronisch am Bildschirm, was wesentlich bequemer ist, muss ich ganz ehrlich sagen.
Büchersammler stimmt, weil, ich komme drauf, weil der Intendant des Bremer Theaters, Michael Bürgerding, im Vorwort zu ihrem Müßiggang-Kolumnenbuch geschrieben hat: Schon lange hege ich den Verdacht, dass der Müßiggänger Henrik Werner doch eher ein Stubenhocker ist oder ein Melancholiker, der allenfalls wie Sören Kierkegaard Ausgänge in der Stube zu machen pflegt, ein Flaneur, der im Zimmer spazieren geht. Ich vermute immer entlang der Bücherwand. Sie dürfen widersprechen, müssen aber nicht.
Ich antworte Ihnen mit Blaise Pascal: Womöglich rührt das ganze Elend der Menschheit nur darin, dass die Menschen nicht vermögen, allein in einem Zimmer zu bleiben.
Gern zitiert mit Beginn der Corona-Zeit. Es gab eine Kolumne, in der eine Buchhandlung eine Rolle spielt noch bei Ihnen. Ich weiß nicht, ob Sie es sofort im Kopf haben. Da versetzen Sie sich rein in die Rolle eines Barfußbuchhändlers ins B. Vielleicht mögen Sie erzählen, worum es da ging.
Tatsächlich, dieser Barfußbuchhändler, das ist so, dass an irgendeinem Traumstrand, jetzt selbstverständlich unerreichbar, jemand gesucht wird, der so ein bisschen Tagebuch führt, ein bisschen bloggt, aber gleichzeitig barfuß am Strand inmitten dieser Traumlandschaft Bücher verkauft. Wäre das auch was für Sie?
Unbedingt. Sie haben ja immerhin schon die Bluse an, wenn ich das so sagen darf.
Maledivisch floral.
Das Floral, absolut.
Ja, das wäre wirklich ein Traum. Also ich liebe sowieso das Wasser und bin bekennender Jüst-Fan. Und immer wenn ich am Wasser bin oder Sand unter den Füßen habe, stelle ich mir mal vor mit so einem Bauchladen, so wie man das von den Kindern auch, ne, die sonst mit Eis rumgehen, gehe ich mit den Büchern rum. Und,
Sie sind die Barfußbuchhändlerin in Vollendung, es gibt sie schon, wie schön.
Gibt es eine Buchhandlung, von der Sie auch träumen? Ich nehme an, das ist wirklich Ihre Leib- und Magen-Buchhandlung geworden, die Sie sich angeeignet haben, die Sie sich zu Ihrer Buchhandlung gemacht haben. Aber gibt es manchmal so eine Idee, dass Sie denken, ich könnte mir das auch so und so vorstellen, vielleicht doch größer, vielleicht noch kleiner, vielleicht ganz anders?
Also es gibt einen Traum, den ich gemeinsam mit meinem Mann immer geträumt habe, eben immer seeaffin und gerade nordseeaffin, war eine Buchhandlung mit Hotel, Seminarbereich und Café direkt an der Nordsee. Da haben wir jetzt so Anfang des Jahres oder sagen wir zu Corona-Zeiten gesagt, okay, das wäre der absolute Albtraum jetzt. Gut, dass uns manche nicht alle Träume wahr werden.
Wie viel Platz für Müßiggang ist eigentlich in Ihrem Leben?
Wenn Müßiggang gleich Lesen ist, ist immer Platz dafür da. Der wird immer geschaffen. Ich hatte eine Zeit lang ein kleines Werbeschild draußen stehen: Was macht die Wäsche? Nichts. Und was machst du? Ja, ich lese. Also die Prioritäten sind ganz eindeutig. Wenn es Bügeln oder Lesen angesagt ist, dann lieber lesen.
Ist Lesen Müßiggang? Ist doch eigentlich schon Arbeit.
Ich war die vergangenen Monate damit beschäftigt, vom Lesenden zum Schreibenden zu werden. Ich habe eine Novelle geschrieben, die trägt den anspielungsreichen Titel Der Spleen von Bremen, eine Schauernovelle. Und da habe ich gemerkt, Lesen mag Arbeit sein, Schreiben ist noch sehr viel mehr Arbeit.
Ja. Gibt es im Leben einer Buchhändlerin Momente, wo man eigentlich keine Bücher mehr sehen kann?
Kenne ich nicht. Ich weiß es nicht. Es gibt viele Momente im Leben einer Buchhändlerin, was keinen Spaß macht. Also die Buchhaltung, finde ich, macht keinen Spaß.
Sprechend.
Oder die Inventur macht auch keinen Spaß. Es gibt viele Dinge, die keinen Spaß machen, aber zu lesen ist es definitiv nicht.
Wobei, Frau Sattler, Sie haben mir neulich eine kleine Geschichte erzählt, ich war ja schon mal hier für ein kleines Vorgespräch, wo Sie gesagt haben, dass Sie sich mit einer Freundin zu einem Fahrradurlaub oder einer Radtour verabredet haben. Und da gab es doch ein Übereinkommen.
Ja, genau. Also da waren unsere Lebenspartner mit dabei und da meine Freundin auch Buchhändlerin ist, war immer die Vereinbarung, wenn wir in die Stadt fahren, wir gehen aber in keine Buchhandlung, weil das hätte immer den kompletten Zeitplan durcheinander gebracht, wenn wir beiden zusammen in eine Buchhandlung gehen und dann ins Gespräch mit den Kollegen oder Kolleginnen kommen.
Was sind das für Gespräche? Wie kann man sich das vorstellen? Das wird leicht professionell, wird dann gleich mit so einem skeptischen Blick rumgegangen und dann mit der Freundin gesagt, aber das könnte man auch anders machen, das würde ich jetzt aber wirklich hier platzieren, sowas?
Also es kommt darauf an, wenn man die Buchhändler oder die Buchhandlung oder den Buchhändler und die Buchhändlerin persönlich kennt, durch irgendwelche Weiterbildungen und solche Geschichten, dann kommt man natürlich ins Gespräch und sagt, ah, wie geht's denn, was ist denn seitdem passiert und. Also dann ist das so eine Mischung. Ich gehe natürlich auch in Buchhandlungen oder gehen wir auch beide, wo man so mit so einem kritischen Blick macht und sagt, oh Gott, wie sieht das denn hier aus? Oder wow, klasse, das muss ich mir merken. Also genau diese Sachen, wo man einfach ja, so über den Tellerrand guckt, wie macht das jemand anders und ist das eine Idee, die ich aufnehmen kann?
Wie wichtig ist denn die Bremensien-Abteilung? Es gibt ja, was heißt Bremensien? Es gibt zwei Abteilungen, einmal Bremensien und es gibt einmal regionale Autoren auch, was glaube ich bei Ihnen auch wichtig ist. Der Sujet-Verlag ist gut vertreten, also kleiner Verlag, kleine Buchhandlung. Das scheint mir auch wichtig zu sein. Man könnte ja sagen, da spare ich Platz und hau lieber die fetten Spiegel-Bestseller hin.
Nee, das finde ich schon wichtig, weil das ist für einen Buchhändler ist das so ein bisschen das Sahnehäubchen oder auch so das Salz in der Suppe, weil wir gerade mit dem Sujet-Verlag und auch mit den Autoren und Autoren schon sehr schöne Veranstaltungen auch hier gemacht haben, die was ganz Besonderes sind. Da ist viel Lyrik mit bei und ich finde es Lyrik, also finde ich schwierig, dann Zugang zu bekommen, wenn man das aber vorgetragen bekommt, dann kommt man da ganz anders ran. Und das, finde ich, ist eine tolle Sache mit dem Sujet von auch.
Henrik Werner, was ist Ihnen wichtig, wenn Sie in die Buchhandlung gehen? Also was brauchen Sie vielleicht auch nicht?
Ich gucke mir immer so gern die Ordnungen an. Also vielleicht interessieren mich mittlerweile weniger Inhalte von Literatur als die 1000 Möglichkeiten, die zu ordnen. Deswegen bin ich hier auch ganz fasziniert. Ich schätze so Aufsätze von Umberto Eco oder Walter Benjamin, in denen es einfach nur darum geht, nach wie vielen Kriterien, nach wie vielen Prinzipien, nach Buchrückengröße, nach Erscheinungsjahr, nach Farbe, bla bla, man das ordnen kann. Und deswegen schwadroniere ich wahrscheinlich über den Gedächtnispalast, weil das ist schon so eine anheimende Art des Erinnerns an eigene Prägung, an Düfte und auch an die Ruhe, von der Sie sprechen. Also Literatur ist im besten Fall ja auch Einkehr. Insofern ist es für mich auch ein bisschen wie nach Hause zu kommen, wenn ich in eine Buchhandlung gehe.
Ja. Wie wichtig sind Gespräche mit Buchhändlern? Also es ist eher das Gefühl, man will mal alleine gucken, weil Sie ja auch eigentlich die Orientierung schon mal haben. Oder lassen Sie sich gerne verführen und beraten und schon mal an die Hand nehmen? Wie ist das bei Ihnen? Was sind Sie für ein Kunde?
Beides, alles. Also zum einen, ich greife immer jede Druckware, die es gibt, weil ich tatsächlich sehr printfixiert bin, informiere mich da, spreche auch sehr gerne mit Buchhändlern. Innen über Bücher, sprechen mit Freunden über Literatur und ich finde es einfach ein so lebendiger Diskurs und ich finde, mich hat das sehr erfreut, wie Sie die Zusammenarbeit mit einem lokalen Verlag, in dem Fall dem Sujet Verlag, exponieren und zum anderen auch sagen, einerseits wird hier lokal ein E-Book gebucht und andererseits ist das trotzdem überregional. Es geht ja alles, es muss ja alles gar nicht vor die Hunde gehen, wenn man die Sachen so ineinander blendet und so regional wertvoll gestaltet, wie Sie das machen. Und das ist, was mich neben Ordnungsprinzipien sehr fasziniert und was mich sehr freut.
Ja, ich bin begeistert über solche Kommentare.
Ich würde zum Schluss vielleicht nochmal eins ansprechen, weil ich immer nicht weiß, ist das jetzt Einbildung, ist es Erfahrung? Also für mich ist es wirklich so ein Eindruck, dass der Buchhändlerjob eigentlich per se ein Buchhändlerinnenberuf ist. Ich kenne mehr Frauen in dem Beruf eigentlich als Männer. Sie nicken, Frau Sattler, also bestätigen das. Wie kommt denn das eigentlich?
Es sind ungefähr 80% sind Buchhändlerinnen, wobei in den Führungspositionen dann 80% Männer sind. Also es ist eben Einzelhandel, es ist ein schlecht bezahlter Beruf und somit ist das, denke ich, ein typischer Frauenberuf. Ne? Also es wird keiner Buchhändler, weil er meint, das ist so ein Job, also wo der über das Geld definiert wird und sagt, ah, und ich glaube, das ist sehr typisch für Frauen.
Kennen Sie auch mehr Buchhändlerinnen oder?
Ja, durchaus.
Wir haben das Gespräch begonnen mit der Frage des Umfelds, also dass es eben früher hier so viele Friseure gab. Inzwischen hat sich das ja wirklich massiv gewandelt. Also aus dem Concordia-Theater ist das Café Concordia geworden. Nebenan ist ein Rollerladen, es gibt einen Pizzaladen. Das heißt, man könnte mit dem Roller die Pizza holen, das Buch kaufen und sich ins Café setzen. Das ist ja eigentlich ideal, oder? Ist das jetzt ein Umfeld, wo Sie sagen, das stimmt für mich auch so?
Ja, finde ich sehr, sehr stimmig. Also einmal das Concordia-Theater traue ich etwas nach vom Gebäude her. Aber es wurde ja nicht mehr bespielt. Und es war dann irgendwann nur noch eine Ruine und Stillstand, das ist immer schlecht. Und dann ist eben dieser scheußliche Bau entstanden mit den Wohnungen. Und aber eben, ja, man hat auf einmal wieder tolle Nachbarn und man hat dieses Café mit da drin, man hat einen Ort, wo man hingehen kann, nochmal eben Kaffee trinken oder mittags eine Kleinigkeit essen. Und ja, so durch verjüngt sich das auch wieder, weil das alles Leute sind, das sind junge Leute, die das betreiben. Das finde ich gut.
Also es hat die Szenerie durchaus belebt. Ja. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich fand das Gespräch auch mal wieder sehr belebend, diesen Bremen liest Podcast heute mit Henrik Werner, der auch am 4. September in Pustdorf lesen wird aus seinem Kolumnenbuch, und Gretel Sattler, Inhaberin der Buchhandlung Sattler in der Schwachhauser Heerstraße 13. Herzlichen Dank. Und ich bin Katrin Krämer.